Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Recruiting Basics. Einfach, klar, praxisnah. Und vielen Dank, dass du gerade zuhörst. Wir freuen uns sehr darüber. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung.
Und mein Name ist Arthur Reich und ich brenne für Talent Acquisition und Recruiting.
Eine weitere Solo-Folge im Recruiting Basics Podcast vom Arthur und von mir. Einfach, klar, praxisnah. Und wir haben uns für die heutige Folge überlegt, das ganze Thema Interviewführung bzw. Fragestellungen in Interviews mal unter die Lupe zu nehmen und da euch mal so ein paar Beispiele an die Hand zu geben, was man vielleicht auch nicht fragt, was sind so Do's und Don'ts und was lässt sich gerade zu Beginn eines Prozesses auch gut über den Prozess auch sagen, weil wir ja in unseren Folgen immer einen Basic herausarbeiten wollen. Das ist uns, glaube ich, in den letzten Episoden nicht nur in den Interviews, sondern auch in den Solo-Folgen ganz gut gelungen. Und wir wissen ja mittlerweile, dass ein Basic Transparenz auch ist. Und dazu haben wir ja auch mit der Vanessa Reynolds gesprochen, die uns den guten Basic und Tipp gegeben hat. Naja, sagt euren Leuten doch im Vorfeld, wie genau dieser Prozess auch aussieht, dass sich da jeder auch gut drauf einstellen kann. Weil jeder hat ein anderes Bild, jeder ist anders individuell und stellt sich auf so einen Prozess ein. Und Arthur, da meintest du ja auch schon in dem Interview, dass du da voll mitgehst, ne? Was ist denn deine Beobachtung, was das angeht? Macht das Sinn, im Vorfeld tatsächlich komplett blank zu ziehen, wie der Prozess aussieht?
Absolut. Wenn man es denn selber weiß, und da sind wir ja mit den anderen Folgen schon immer näher zu den Grundlagen, die notwendig sind für gutes Recruiting auch gekommen, macht das mehr als Sinn, das zu tun. Also ich glaube und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man KandidatInnen sagt, am Anfang in der Bewerbung, was alles auf die zukommt, dass vielleicht ein Erstinterview und dann ein Zweitinterview vor Ort stattfindet, was in den einzelnen Interviews geplant ist, was man sich vorgenommen hat und wo auch der oder die Kandidatin Raum hat für eigene Fragen, dann schafft das so viel Transparenz und Verständnis, dass die erstmal ja, beeindruckt sind auch ein Stück weit, dass man das so genau weiß. Da ist es wichtig natürlich, das, was man sagt, dann auch einzuhalten. Und das lässt sich ganz gut abbilden. Nehmen wir mal eins der häufigsten Auswahlmethoden, nämlich in den Interviews, indem man auch in den Interviews ganz konkret am Anfang sagt, was man eigentlich alles vorhat. Dass man sagt, dass man jetzt sogar eine kurze Einleitung macht, dass es dann in zwei, drei verschiedene Themen geht, ob man sie konkret benennen möchte oder einfach nur sagt, dass es zwei, drei, vielleicht auch vier Themen geben wird von der eigenen Seite und dass dann die letzten 15 Minuten von dem 60-minütigen Interview auch komplett dem oder der Kandidatin gehört und man sagen kann, hier kannst du alle deine Fragen stellen, ich lasse dir den Raum. Bedeutet aber auch, dass ich in dieser Stunde ein bisschen auf die Uhr gucke und wenn mal eine Frage sehr ausführlich beantwortet wird von dir, ich auch mal reingrätsche und höflich darum bitte, zur nächsten Frage zu kommen oder das Thema ein Stück weit zu wechseln oder andersrum auch einfach zu sagen, wenn zu einer Frage zu wenig Input kommt, dass man dann sagt, hey, fallen dir noch konkretere Themen dazu ein und auch das nicht negativ ankommt. Also so viel Transparenz zu schaffen im Gesprächseinstieg schafft viel Verständnis, schafft auch viel Vertrauen, schafft viel Sicherheit im Gespräch, weil das Gegenüber einfach weiß, hey, das kommt also auf mich zu, es wird greifbar, es wird echt und man öffnet sich so ein Stück weit. Und das ist, glaube ich, so dieser Einstieg ist extrem wichtig. Dafür muss man selber natürlich auch gut wissen, was man vorhat.
Das ist das eine. Und was du gerade gesagt hast, ist ja so ein Stück weit, sage, was du tust und tue, was du sagst, ne? Und da diese, ich nenne es immer ganz gerne Klarheit und Konsequenz, aber für Klarheit und Konsequenz brauchst du halt auch Kompetenz, ne? Ansonsten wirst du auch von KandidatInnen relativ zügig auch je nachdem auch auseinandergenommen oder nicht, ne? Aber genau das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig im Vorfeld. Für viele ist ja so eine Recruiting-Situation oder ein Bewerbungsgespräch nicht jetzt für uns beide, aber für viele, viele da draußen ist ja ein Bewerbungsgespräch keine Alltags- oder Standardsituation. Ne? Und das ist dann schon auch etwas, was man nicht so häufig macht. Und dann schaut man, versucht man sich vorzubereiten. Und das ist natürlich heutzutage mega einfach zu googeln, ChatGPT. Man kann sich da ja alles rausleiern und ziehen und so. Wobei auch da gibt es viele Tipps, die absoluter Bullshit sind. Da werden wir bestimmt noch mal in einer anderen Episode auch drauf kommen, wie man sich da die richtigen Tipps auch zusammenbauen kann. Aber diese Klarheit muss es zu Beginn geben. Welche Art der Fragen findest du am wirksamsten, Arthur?
Ich würde einen Schritt vorher anfangen. Und zwar würde ich sehr stark empfehlen, strukturierte Interviews zu führen. Also wirklich sich Fragen vorab überlegt zu haben und dann auch sicherzustellen, dass ich die Fragen, die ich habe, auf die genau gleiche Art den unterschiedlichen Kandidatinnen im Prozess auch stelle. Ja. In dem Moment, wo ich die Fragen gleich stelle, schaffe ich gleiche Voraussetzungen für jeden Menschen, der da vor mir ist. Und das ist fair und das ist auch wiederum transparent. Yes. Und ich kann tatsächlich das bewerten, was ich höre, und musste ich darauf aufpassen, habe ich hier jetzt andere Infos mitgegeben und der anderen Person fehlte das und deshalb kriege ich eine ausführlichere Antwort. Sich also viel Gedanken darüber zu machen, was man konkret fragt, ist super, super wichtig. Aber es kommt auch sehr stark auf die Frage drauf an. Also sich nur einen Interview-Leitfaden aufzubauen mit Banane-Fragen bringt einem auch nichts, egal ob man sie gleich stellt oder nicht. Ich mache mal ein paar Beispiele und da wären wir auch wieder beim Thema, was finde ich denn da draußen und worauf bereiten sich auch viele BewerberInnen vor und warum ist diese Frage eigentlich überhaupt nicht gut? Nehmen wir einen Klassiker, Stärken, Schwächen. Erstmal ist die Frage einfach eine, wo sich jeder darauf vorbereitet. Das heißt, jeder Mensch macht sich vorab Gedanken, wenn ich diese Frage gestellt bekomme, antworte ich bei Stärken 1 und 2 und bei Schwächen 3 und 4. Und in den allermeisten Ratgebern steht sowieso auch, nimm doch deine Stärke und dreh sie um in eine Schwäche und dann ist alles gut. Das heißt, dieses vorgefertigte Skript, was es dadurch gibt, wird man dann auch bekommen im Interview. Die Frage ist, was hört man da? Hört man die Eignung der Person zur Rolle oder hört man etwas, was vorher intensiv vorbereitet wurde und einfach nur nach Schema X runtergeleiert wird? Wahrscheinlich eher Letzteres.
Ja.
Dann diese ganzen Fangfragen der Welt, die es gibt. Kann man machen, sollte man nicht, sagt nahezu gar nichts aus. Und auch diese Fangfragen oder schwierigen Fragen aller, wenn du ein Tier wärst, welches andere Tier würdest du fressen? Was erstmal total überraschend ist und man fühlt sich sehr, sehr intelligent und klug, weil man denkt, ah, jetzt locke ich da jemanden aus der Reserve. Da habe ich einfach nur die Frage, warum sollte man sowas stellen? Also was hat das mit dem Job zu tun? Ja. Das heißt, was man wirklich für Fragen stellen sollte, sind Fragen, die für den Job auch relevant sind. Ja, was bedeutet das? Jeder Job basiert auf Anforderungen und Kompetenzen, die er hat. Die arbeitet man am besten aus, indem man sich Gedanken darüber macht, welche Situation des oder der JobinhaberInnen haben zu Erfolg oder Misserfolg geführt. So kommt man tatsächlich an die echten Anforderungen der Rolle und an die Kompetenzen. Und dann kompetenzbasiert Fragen in die Richtung zu stellen. Das heißt, wahrscheinlich muss ich ein bisschen greifbarer machen. Nehmen wir mal Konfliktmanagement.
Zum Beispiel, ja.
Ja, es ist wichtig, im Vertrieb oder als Einkäufer konfliktäre Situationen im Angebot einfach auch gut zu lösen. Ja. Da hilft es nicht zu fragen, wie gehen Sie mit Konflikten um? Das ist relativ direkt das Thema angesprochen, kann hilfreich sein, um an der Oberfläche zu kratzen, aber es passt nicht so richtig zu dem, was der Job vielleicht auch innehat. Viel treffender würde es ja vielleicht sein, zu sagen, stellen Sie sich vor, Sie sind in einer harten Verhandlung mit einer anderen Partei. Sie haben ganz klare Vorgaben, einen Preis X nicht zu überschreiten, brauchen aber auch trotzdem den Zulieferer gerade hier, weil er oder sie die Einzige ist, die das liefert, was sie brauchen. Das heißt, sie müssen irgendwie die Mitte finden, haben aber extremen Kostendruck und sie merken, dass in der vierten Verhandlung die Gegenseite schon recht ungeduldig ist und auch jetzt ziemlich deutlich sagt, wenn ihr nicht mit uns arbeiten wollt, dann gehen wir halt. Was würden Sie tun, um diese Situation auf irgendeine Art und Weise zu lösen? Und wie würden Sie an das Gespräch herangehen? Was würden Sie vor dem Gespräch machen und wie würden Sie mit einem möglichen negativen Ergebnis umgehen? Wenn man die Frage so aufbaut, dann kann das etwas mehr Inhalt zu dem tatsächlichen Job geben, den man hat. Weil die Person dann darüber nachdenkt, habe ich sowas Ähnliches in der Vergangenheit schon gehabt? Ja, super, dann erzähle ich davon. Hatte ich sowas noch nicht? Schade, finde ich denn den richtigen Weg? Und beides kann wirklich Inhalt geben zu, kennt jemand vergleichbare Situationen und Konflikte? Und hat er oder sie richtig gelöst? Oder kennt er sie nicht und hat das Talent, sie zu lösen? Also hat jemand die Skills oder die Erfahrung? Beides kann hier helfen. Und diese Frage gibt einem doch ein viel breiteres Fundament, ob dieser potenzielle neue Einkäufer mit so vergleichbaren Konflikten, die in der Rolle sind, er tatsächlich auch umgehen kann.
Absolut. Die Frage an sich hat ja auch einen viel breiteren Kontext. Ne? Du hast jetzt schon von Anforderungen und Kompetenzen gesprochen. Das heißt, HR, Recruiting, Fachbereich, wer auch immer, ist ja unterschiedlich, wie wir wissen, hat sich im Vorfeld schon viele Gedanken dazu gemacht, wie denn eine Person so eine Rolle, so eine Funktion erfolgreich umsetzen kann. Wie ist die Passung? Ne? Und dann kann man, wenn man diese Kompetenzen hat, und das habe ich in meiner Vergangenheit auch schon mal gemacht, ja, das ist zu Beginn wirklich ein Pain und viel Arbeit, aber es erspart einen hinten raus wirklich eine ganze Menge anderen Schmerz, nämlich, dass man auf einmal in dem Interview nicht mehr weiß, was man fragen soll. Wenn man ein klares, strukturiertes Interview hat, ohne Bananenfragen, wie du es nennst, oder Fragen aus der Recruiting-Hölle, sondern wenn es wirklich darum geht, Kompetenzen auch sichtbar zu machen, ne? Weil das ist ja das, was wir in einem Bewerbungsprozess schaffen wollen. Wir wollen ja versuchen herauszufinden, und das ist ja unser Job als Recruiter auch, am Ende zu sagen, treffsicher, diese Person passt auf diesen Job. Da ist eine Eignung von XY% und wir wissen genau, auf Basis dieser überfachlichen Kompetenzen beziehungsweise Critical Incidents, ne, im Englischen, Critical Incident Technique, hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Da lassen wir uns Situationen dann beschreiben und so machen wir es in unseren Fragestellungen dann ja auch. Die Fragestellungen geben den Kontext und wenn du dann KandidatInnen hast, die das schon mal gemacht haben, die hauen dir dann ein, zwei Beispiele um die Ohren, wo wir als Recruiter, als Interviewende für uns das beobachtbar machen können und dann können wir beispielsweise auf einer Skala von beispielsweise stellt euch ein Blatt Papier vor, links nicht beobachtbar kann man das Kreuzchen setzen oder ganz rechts in hohem Maße beobachtbar. Ne? Dann macht man für sich Sichtbarkeit und Transparenz und dann hat man vielleicht nochmal, wenn das schon beim ersten Beispiel super war, kannst du in deinem Leitfaden-Interview auch direkt in die nächste Kompetenz reinspringen. So, aber wenn es noch nicht für dich hundertprozentig beobachtbar war, dann setzt du halt noch eine zweite Fragestellung drauf. Und das ist alles etwas, Arthur, ich bin gespannt, wie du das siehst oder wie du das gemacht hast in der Vergangenheit. Das kannst du im Vorfeld ja wunderbar vorbereiten auf Basis der Kompetenzen und dir dann diese Fragestellung auf Basis dieser überfachlichen Kompetenz kannst du dir ja im Vorfeld hunderte von Fragen zusammenschustern, dampfst es auf 2, 3 zusammen, weil ansonsten wird ja auch der Prozessschritt einfach irgendwann zu lang. Stellen wir uns vor, wir haben 10 Kompetenzen, die wir abprüfen wollen, haben dann 20 Fragen, die mit Beantwortung jeweils 5 Minuten dauern, wären wir ja schon fast bei 2 Stunden, das ist ja viel zu viel. Es ist aber wirklich möglich und man bekommt da genau das Ergebnis, was man auch rausbekommen wollte. Ne? Und dann kann man auch so argumentieren und am Ende in einer Beobachterkonferenz, so haben wir das früher genannt, hattest du 2 Leute, die Interviewende waren, also beispielsweise jetzt wir 2 und dann am Ende legen wir unsere Ergebnisse übereinander und diskutieren, warum wir das so gesehen haben und dann können wir eine fundierte Rückmeldung geben.
Ja, absolut. Und ein weiterer Vorteil von, ich sag mal, von den kompetenzbasierten Fragen, die auf Situationen in der Rolle beruhen, ist, dass man ja auch konkrete Situationen in der Rolle wählen kann, wo man das Ergebnis schon kennt. Das heißt, man hat einen möglichen Lösungsweg bereits gesehen und kann für sich auch überlegen, welche Themen waren wichtig dafür auf einer übergeordneten Ebene und dann sich auch in dem Sinne schon überlegen, was ist eine gute Antwort oder was zumindest wäre eine treffende Antwort, weil man ein Stück weit abhaken kann, woran man alles gedacht haben muss und zumindest die Gegenseite anfühlen kann, woran denkt sie jetzt aus dem Stegreif? Und wenn man da noch einfach immer einfließen lässt, dass natürlich aus dem Stegreif bedeuten kann, dass man auch was vergisst in dem Moment, weil trotzdem ist ja eine Aufregung vorhanden, hat ja. Man trotzdem eine objektive Art und Weise, das zu bewerten und kann sich dann einfach darauf verlassen, was die Situation, die man im Kopf hatte, auch als Lösung hatte. Wichtig in der Konstellation ist, dass man im optimalen Fall eine Kompetenz entweder nicht nur aus einem Augenpaar, aber auch nicht nur aufgrund von einer Frage bewertet.
Ja.
Entweder man hat dann also zwei Interviews und zwei verschiedene Perspektiven auf das Thema Konfliktmanagement, weil man zwei potenzielle kompetenzbasierte Fragen stellt, oder man hat nur ein Interview und stellt dann eben zwei sehr unterschiedliche Fragen, um zu gucken, ob vielleicht jemand nicht nur einen Hänger hatte bei der anderen und eigentlich das tatsächlich könnte, weil diese Kreuzvergleiche eben dann genauso wichtig sind. Weil am Ende ist es tatsächlich sehr schwer zu sagen, Stefan, so und so viel Prozent Eignung ist vorhanden, nur anhand von Interviews. Es
super schwer.
Ja. Bedarf eine ganze Menge mehr Auswahlmethoden, auch wirklich nochmal viel mehr andere Herangehensweisen, um dort tatsächlich auch valide zu werden. Das ist aber noch lange kein Grund, so eine Struktur nicht aufzubauen. Weil das ist um Längen besser und um Längen treffsicherer als so ein völlig unstrukturiertes oder ein mit Bananen gefülltes strukturiertes Interview. Und da muss man mal entscheiden, was nimmt man? Ja? Nimmt man etwas, was wirklich eigentlich wie Würfeln ist, oder nimmt man zumindest etwas, wo man näher kommt an eine tatsächliche Eignung an die Rolle? Und dann würde ich doch immer das nehmen, was besser ist als das andere. Weil perfekt ist nahezu unmöglich. Selbst wenn du alles machst, lass mich nicht lügen, das wissen andere besser als ich, kommst du, glaube ich, nur auf 0,6, 0,7 Korrelation. Aber das wissen andere. Also du bist nie bei 100%, ist das, was ich sagen will. Es lässt sich nie alles sehen. Ja.
Ich glaube, das ist auch nochmal zum Ende der heutigen Solo-Folge, Arthur, auch nochmal ein wichtiger Hinweis an alle, die jetzt da auch zuhören und die erste Schritte vielleicht sogar im Recruiting jetzt auch machen. Ne? In dem, was ich alles rekrutiert habe in meinem Leben bisher, den perfekten Kandidaten, die perfekte Kandidatin, streicht das aus eurem Kopf, beziehungsweise das perfekte Instrument für den perfekten Kandidaten, der Kandidatin. Dieses Wort perfekt, es ist etwas, was du in dem Moment, wo du mit Menschen arbeitest, und das tun wir im Recruiting nun mal, dass wir halt Menschen einstellen, sind wir per se einfach in einer komplexen Situation. Und selbst wenn wir das perfekte Besteck, den perfekten Werkzeugkoffer dafür haben, beispielsweise, wir haben das schon mal ausprobiert und es hat wunderbar für einen Sales Executive, also für jemanden im Vertrieb gepasst, dann heißt das noch lange nicht, dass das irgendwo in der IT oder für den Einkauf oder in HR, dass wir da Copy-Paste spielen können. Das ist nicht möglich, auch nicht der Instrumentenkoffer. Der Mix macht es aus. Natürlich ist es gut, wenn man als Recruiter verschiedene Erfahrungswerte hat. Und es werden jetzt sicherlich auch der ein oder andere, die ein oder andere Führungskraft um die Ecke kommen und sagen, also du Stefan, was ihr da alle erzählt, ne, und wenn ich folge meinem Bauchgefühl, das hat mich noch nie wirklich verlassen. Bei mir hat noch nie jemand gekündigt. Auch das ist nicht ausgeschlossen. Ja, das ist quasi, das schließt es quasi ein, dass wir in einer nicht perfekten Welt unterwegs sind. So ist das nun mal. Aber du sagst es ja auch, und das ist ja auch die Kernbotschaft in dieser Episode, es gibt Wege, wo wir am Ende validere und bessere Entscheidungen treffen können, die tatsächlich also weniger fehleranfällig auch sind. Und das ist ja das, was wir ja zusammen wollen. Wir wollen ja nicht dreimal dieselbe Stelle in einem Jahr besetzen. Da hat ja keiner was davon. Das ist ja lose, lose, lose. Wir wollen ja eine Win-Win-Win-Situation erzielen. Also damit meine ich fürs Unternehmen, für den Hiring Manager und für uns als Recruiter. Dann macht es nämlich auch Spaß. Das ist das, was wir wollen. Und da gibt es nicht das perfekte Instrument, aber es gibt Wege, die dem schon recht nahe kommen.
Ja, zumindest objektiver zu werden. Und vielleicht nochmal als Abschluss für jeden und jede, die sich fragt, was mache ich denn jetzt eigentlich morgen anders? So eine Fragen, die dann einfach auch mit dem Job zu tun haben und die kompetenzbasiert sind. Selbst wenn man keine Anforderungsanalyse geschafft hat, weil der Fachbereich sich wehrt, fragt die Fachbereiche doch trotzdem mal, welche Kompetenzen sie denn sehen, dass mitgebracht werden müssen. Ja, das ist schon mal tatsächlich ein Anfang. Und dann fragt sie in dem nächsten Schritt, in welchen Situationen in dem Job wurden denn die Kompetenzen tatsächlich richtig gut angewandt? Lasst sie ein kleines bisschen erzählen.
Ja.
Und fasst dann potenzielle Fragen daraus einfach mal zusammen, indem ihr so eine Situation aufbaut und dann in eine Frage gießt. Und dann wird der Fachbereich sagen, hey, das ergibt total viel Sinn, weil ich stelle jetzt Fragen, die auch wirklich mit dem Job zu tun hat und nicht nur mit irgendeinem Hardskill oder irgendwelche Gefühle, die ich habe. Und die werden da recht schnell drauf aufspringen, weil sie wollen ja am Ende jemanden, der den Job, den sie haben können. Und ich gehe sehr stark davon aus, dass viele der HiringmanagerInnen da draußen sehr intelligent sind und berechtigt auf ihrer Rolle sitzen. Und wenn man ihnen das so erklärt, machen die sehr gerne mit. Das ist das, was ich erlebt habe. Das heißt, fragt die nach Situationen da draußen, bastelt da gemeinsam mit dem Fachbereich Fragen draus und dann weckt deren Neugier und sagt, hey, lasst uns das doch einmal ausprobieren. Ja, lasst uns mal diese Fragen stellen, diese drei Stück in dem Interview. Das ist das Einzige, was wir allen an Fragen stellen. Und dann kannst du mir mal im Nachgang sagen, wie das für dich war, drei genau gleiche Fragen zu stellen, weil du kannst immer noch dich auf deinen Bauch verlassen. Natürlich, das ist das, was die Entscheidung vorantreiben wird. Und ich bin mir sicher, im Nachgang kommen die auf einen zu und sagen, hey, diese drei gleichen Fragen haben mir echt die Möglichkeit gegeben, diese drei völlig verschiedenen Persönlichkeiten miteinander zu vergleichen. Da waren meine eigenen Fragen ganz nettes Benefit. Aber diese drei Fragen, die mit dem Job zu tun hatten, haben mir echt das Gefühl gegeben, dass die Person mit dem vermeintlich besten Lebenslauf eigentlich die schlechtesten Antworten auf das, was wirklich, wirklich relevant war, gegeben hat. Obwohl ich also diesen Menschen am meisten mochte, nehme ich jetzt den Menschen mit dem schlechtesten Lebenslauf, in Anführungszeichen, weil die Fragen waren top. Ich habe trotzdem ein gutes Gefühl und wir gehen jetzt mal vorwärts. Und so kriegt man Objektivität rein. Und man schafft Chancen für Leute, die vielleicht aufgrund von irgendwelchen Kleinigkeiten keine Chancen hatten für den Beruf. Ja.
Absolut. Machen wir für heute in Recruiting Basics einfach klar praxisnah einen Knopf dran. Und Arthur, mir ist schon ein Thema für die nächste Solo-Folge eingefallen. Da spielen wir das ganze Spielchen mal und erklären, was eigentlich der Unterschied zwischen Kompetenz und Erfahrung ist. Weil das wissen viele, glaube ich, auch nicht. Da gibt es einen zentralen Unterschied. Den arbeiten wir mal in der nächsten Folge heraus. Freut euch drauf. Ich freue mich auf jeden Fall darauf, mit Arthur darüber zu diskutieren und gegebenenfalls ein bisschen zu philosophieren, wie man das dann auch in den Arbeitsalltag als Recruiter wieder einbinden kann. Und dann freuen wir uns wie immer auf euer Feedback. Und macht euch an der Stelle noch ein schönes Wochenende. Arthur, wir hören uns, wir sehen uns. Mach es gut. Bis zum nächsten Mal.
Ciao zusammen.